Gottfried Meinhold, Prag, Mitte, Transit, ein Roman. Erster Teil, Prag, Mitte. Tagebucheintragung, Herbst 1968. Von vorn anfangen, nach diesem Ende. Nein, um das Ende aufzuhalten, immer noch, und den Anfang im Ende zu finden. Nicht aufhören zu müssen, nun erst recht nicht, nachdem sich das Ende ausgetobt hat. Anfang und Ende als eins nehmen, festhalten, sich daran festhalten, retten. Viel täuschet Anfang und Ende. Der besondere Augenblick. Mehr als zwei Jahre nach dem 68er Sommer, also 1970, und zwar im Oktober, hoch oben im Prager Ledeburggarten, gleich unter der hellen Burg, dem Hradschin, dort also, Herbstblütenpracht Vorsicht, saßen gleich neben dem Pavillon zwei jüngere Leute. Ein Deutscher, ein Tscheche. Freunde seit kurzem. Von einer der oberen Terrassen den Blick auf das getürmte, spitzackig gekrönte Prag gerichtet, die geschachtelten Dächer der Altstadt über hellfarbigen Uferfassaden jenseits der Moldau. Weit unten, etwas verschleiert im zartesten leuchtenden Moldaudunst, die Karlsbrücke. Brücke der Brücken in westöstliche Richtung. »Was weißt du Neues von Pierre?« fragte der tschechische Freund. Gekrümmt saß er da, einen Ellbogen auf das übergeschlagene linke Bein gestützt, das Kinn in die Hand gedrückt, nun ruckend, wie vom Erschrecken getroffen, tief Luft holend. »Wann kommt er raus?« »Er muss es bald hinter sich haben.« »Lass mich rechnen. 9 Monate noch.« »Ihm geht's«, sagt Katharina, »alles in allem gut. Körperlich zumindestens, den Umständen entsprechend. Hoffentlich bleibt er gesund. Nicht nur körperlich und treu.«
»Treu?«
»Nun ja, sich selber, sich treu bleiben in diesen Zeiten, denke ich, ist das viel. Du solltest ihn gut genug kennen. Und Katharinas Treue wäre auch gefragt. In 2,5 Jahren kann viel passieren. Sie war sehr tapfer. Dabei hatte er noch Glück. Die Strafe hätte doppelt so hoch sein können, wenn sie es gewollt hätten. Dieses Jahr hatte er 2-mal die Grippe.« »Politischen Knast überstehen«, sagt der tschechische Freund und stockt abwinkend. »Er durfte dir nicht schreiben?« »Und ich ihm nicht. Nein, nur Katharina. Und seine Eltern hatten Schreiberlaubnis. Sie bestellt Grüße von mir, wenn sie ihm schreibt. Einmal im halben Jahr hat sie Besuchserlaubnis. 1/2 Stunde. Natürlich ein Bewacher dabei.« Sie war jedes Mal danach für Wochen erledigt. Da gerieten zu Rechten, in die Mauer graviert, gekratzt, geschrieben, jedenfalls deutlich, dem deutschen Besucher 2 Symbole ins Blickfeld, die ihn elektrisierten. Oder eigentlich 3 Zeichen nebeneinander. Einträchtig. Links das Nazi-Hakenkreuz, rechts Hammer und Sichel, das sowjetisch-bolschewistische kommunistische Symbol, beide Seit an Seit. Und zwischen ihnen als Verbindungsglied 2 waagerechte Striche übereinander. das altbekannte Zeichen der mathematischen Gleichheit, eine der stärksten Annahmen exakter Wissenschaft. Gleichheit, weit ab von Liberté oder Fraternité, aus dem antidespotischen Ruf nach Freiheit und Gleichheit und Brüderlichkeit. Fehl am Platz war aber die mathematische Identität, denn dieses Gleichheitszeichen zwischen Hammer und Sichel und Hakenkreuz war nichts als eine Brücke mit einem einzigen Bogen, kürzer als ein Menschenleben. Links die Vergangenheit, über 30 Jahre zurück, 1938 nämlich, der Einmarsch der Nazis, rechts die sowjetische Gegenwart und noch weiter rechts im bröckelnden Putz, ungeschrieben, brüchig die Zukunft. Es war ein ausgesprochen schöner Prager Oktobersonntagvormittag im Jahre 1970, reichlich 2 Jahre nach der nächtlichen militärischen Invasion der Sowjetunion und ihrer sozialistischen Bundesgenossen in die tschechoslowakische Sozialistische Republik. Die Symbole, alle drei zusammen, standen da wie ein Satz. Kurz und bündig, frei übersetzbar, Fluch über euch. Genauer, seid verflucht wie die Nazis. Die Flüche von damals, älter als 2 Jahre, zurückgerechnet vom Herbst 1970, nämlich August 68. Gedacht, geflüstert, geraunt, gesungen, geschrien, noch lange nicht vergessen. In Stein geritzt, auf die Mauern geschrieben, Millionen Mann langlebiger als der Schall der Schreie, der Flüche des Weinens, Rufens und Redens, unbewaffneter Menschen vor den Panzern mit vorwiegend russisch sprechender Besatzung in den Straßen Prags und überall im Land, die gerollt waren auf Befehl des Moskauer Politbüros der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, um Schluss zu machen mit dem Aufstand der Gedanken. Sieh nur, sagte der Deutsche und zeigte hin, Hand und Unterarm gestreckt zu einer Geraden. Der tschechische Freund drehte den Kopf in die gewiesene Richtung zur Mauer und schlug sogleich die Hände vors Gesicht. Ich sehe nicht, sagte er, geheimnisvoll, verschmitzt, und ließ die Augen ein wenig blinzeln. Habe nicht gesehen, will nichts sehen, darf nichts sehen. Dann deckte er die Augen nur noch mit der einen Hand ab und legte die andere auf den Mund, nachdem er kopfschüttelnd gemurmelt hatte. Ich sage nichts, rede nicht. Schließlich hielt er sich mit beiden Händen die Ohren zu. Die Augen hatte er geschlossen. Höre nicht. Wandte sich ab, schwieg eine Weile. Ich merke schon, sagte er mit abirrendem Blick und ließ die Hände sinken. Man braucht mindestens 4 Hände, 2 für die Ohren und je einen für Augen und Mund. Wenn man will, dass einem Hören und Sehen vergeht, die indischen Affen sind zu dritt mit 6 Händen. Einer hält sich die Augen zu, einer die Ohren, der dritte legt beide Hände vors Maul, wohlgemerkt, obwohl eine Hand reichte. Maul halten doppelt, sagte der tschechische Freund, sagte, jawohl, setzte hinzu, es gibt eine böhmische Fortsetzung, wirkte geheimnisvoll mit angedeutetem Lächeln. Wissen nicht, kennen nicht, haben nicht, helfen nicht, vergessen nicht, vor allem nicht vergessen. Es fehlen noch einige, 10 sollten es sein. Man hat sie auf Flugblättern. Gleich in den ersten Tagen der Okkupation am 21. 22. August. Ich habe eins aufgehoben, gut versteckt. Er zog den Mund bekümmert zusammen. Die Lippen gefältet, schüttelte wieder den Kopf. »Nehmen wir an«, sagte der deutsche Freund, »jedes Ding hält nur einen gewissen Grad von Verwünschung aus. Je verruchter freilich, desto mehr. Dennoch ein schöner Aberglaube. Vielleicht hätte er geholfen, die Flüche wach zu halten, dass sie nicht einschlafen oder einzuschläfern sind. Oder Vorbeugung gegen die einschläfernde Angst oder Selbstbeschwichtung. Aber das Leben geht eben weiter, weil es nicht mit der Verfluchung zu bestreiten ist, sondern weil es des Segens bedarf.« Er hatte mit versiegender Stimme gesprochen und war mit dem letzten Satz in Nachdenken verfallen. Gemeinsam suchten sie, als sie aufgestanden waren, nach weiteren Zeichen des Zornes. Auf dem schadhaften Putz des barocken Pavillons, neben dem sie gesessen hatten. Dann treppab auf den Mauern zur Seite. Vergeblich. »In den ersten Tagen nach dem Einmarsch«, sagte der tschechische Freund, »konnte man oft, fällt mir ein, Hammer und Sichel sehen, über und über mit kleinen Hakenkreuzen bestückt. Sie malten das sogar auf Panzer. Junge Leute sind auf fahrende Panzer gesprungen, haben die Trikolore geschwenkt und Dubček geschrien. Manchmal die Klappen geöffnet und die Soldaten herausgeholt, um ihnen auf Russisch die Meinung zu sagen. Die beiden zögerten, unten angekommen, den Garten zu verlassen. Sie wollten gemeinsam die Stadt durchwandern, ziellos über Brücken, Plätze, durch altbekannte Straßen gehen, Kirchen betreten. Es war, seit sie sich kannten, das erste Mal, dass sie sich in Prag trafen. »Warte«, sagte der deutsche Freund. Er bückte sich, rieb sich das Fußgelenk. »Nicht aufgepasst, umgeknickt, sowas«, atmete tief ein und aus. Der tschechische Freund hatte sich umgedreht. »Schlimm?« Der Deutsche trat fest auf. »Es geht schon.« Nach einigen hinkenden Schritten schwand der Schmerz. In der Wallensteinstraße zog er ein Blatt aus der Innentasche seiner Jacke, auf dem er heute Nacht im Zug nach Prag einige Sätze notiert hatte, gleich nach der Grenzkontrolle in Děčín. Schon vorher hatte er, um sich zu vergewissern, danach gegriffen. »Befehl!« »Wo also sollt ihr den Feind suchen?«, wurden die Soldaten gefragt. »In den Köpfen«, sagten die Soldaten. »Nur in den Köpfen?« »Nein, auch in den Herzen.« »Woran erkennt man den Feind?« »An den Worten.« »Falsch.« »An den Ideen.« »Weiter.« »Man muss aber auf die Wörter zielen, wenn man die Ideen treffen will.« »Wie macht man das?« »Indem man die Menschen zum Schweigen bringt.« »Nein, die Wörter.« »Aber die Wörter reden doch nicht.« »Ihr schafft ihre Worte aus der Welt, damit Ruhe herrscht. Zu Befehl.« Wort. Es ging um nichts anderes als um den Erhalt des Reiches. Und um das Reich war die Idee. Und die Idee war das Wort und das Wort war das Reich. Aber das Wort war ihnen entlaufen, auf und davon. Es war auf der Flucht. Es hatte sich verwandelt, tarnte sich, ließ sich auch von den Kugeln derer nicht einholen, die angehalten waren, es zu erlegen. Denn tot oder lebendig, lautete die Devise. Doch es war nicht zu treffen. Die Kugeln flogen zu langsam. Ehe sie einschlugen, war das Wort längst woanders. Oder? Die Kugeln starben vor dem Ziel. Das Wort aber vervielfachte sich auf seiner Flucht. Du schreibst also wieder? Nur um nicht sprachlos zu sein, nicht stumm werden. Es darf geflüstert werden, wenn die Bewegung im Kopf nicht zur Ruhe kommt. Hör nicht auf, schreib so viel du kannst, sagte der tschechische Freund stirnrunzelnd und schob die Lippen zusammen. Aber lass es niemanden sehen. Oder gib es mir. Ich weiß ein Versteck bei Freunden. Gute Verstecke sind viel wert. Für alles Mögliche. Zum Beispiel Zeitungen aus den Monaten der Pressefreiheit. Ich habe eine Menge aufgehoben. Vom August und danach. All dies sei ihm heilig. Er würde nichts wegwerfen. Schon gar nicht aus Angst vor Haussuchung. Die beiden waren an diesem beinahe noch spätsommerlich anmutenden Oktobersonntag des Jahres 1970 von den Terrassen des Ledeburggartens auf die Altstadtseite zurückgekehrt.